Also weißt du, normalerweise haben wir ja im Alltag ein ziemlich intuitives Verständnis davon, wie unsere physikalische Welt so funktioniert.
Ja, klar. Man lässt was fallen, es fällt nach unten. Ganz simpel.
Genau. Stell dir einfach vor, du nimmst einen Apfel und wirfst ihn mit voller Kraft steil nach oben in die Luft. Was passiert?
Er wird langsamer.
Richtig. Er wird durch die Schwerkraft der Erde gebremst, wird immer langsamer, erreicht dann irgendwann so seinen höchsten Punkt und, naja, fällt unweigerlich wieder nach unten.
Das ist so die grundlegende Erfahrung, die wir alle machen, ja.
Und sehr lange Zeit dachte die Wissenschaft eben, dass sich unser gesamtes Universum ganz genauso verhält. Also die Logik war ja total simpel.
Absolut. Nach diesem explosiven Start des Urknalls müsste die Ausdehnung des Raums irgendwann einfach abgebremst werden.
Genau, durch diese kollektive Schwerkraft von allen Galaxien, von Sternen und Planeten, die sich quasi gegenseitig anziehen.
Das dachte man, bis man genauer hingeschaut hat.
Eben, und das ist der Wahnsinn. Vor etwa 5 Milliarden Jahren hat das Universum nämlich nicht angefangen, sich zu verlangsamen. Es hat im Gegenteil plötzlich begonnen, sich schneller auszudehnen.
Es hat quasi nochmal richtig aufs Gaspedal getreten.
Wahnsinn, oder? Und um zu verstehen, warum unsere Realität das tut, müssen wir heute mal die absolut seltsamsten Bestandteile unserer Existenz sezieren.
Das wird eine ziemlich wilde Reise.
Das kannst du laut sagen. Wir nehmen uns heute diese ganzen tiefgreifenden Aufzeichnungen über die Ursprünge unseres Universums vor, also vom Urknall über dunkle Materie bis hin zum Multiversum.
Um einfach mal rauszufiltern, wie genau diese ganzen bizarren Mechanismen eigentlich funktionieren.
Genau. Also, lass uns das mal aufdröseln. Wir wissen jetzt, der Raum dehnt sich beschleunigt aus. Aber bevor wir das Warum klären, müssen wir erst einmal definieren, woraus dieses Universum überhaupt besteht.
Ja, und da müssen wir uns im ersten Schritt direkt mal von unserer menschlichen Arroganz verabschieden.
Wie meinst du das? Arroganz?
Naja, die Arroganz zu glauben, dass das, was wir sehen, auch alles ist, was existiert.
Ah, okay.
Weißt du, wenn du in den Nachthimmel blickst, siehst du Sterne, du siehst leuchtende Gaswolken, vielleicht die Arme ferner Galaxien. Das ist die sogenannte baryonische Materie.
Also der Stoff, aus dem wir alle sind.
Ganz genau. Du, ich, der Stuhl, auf dem du gerade sitzt und eben alle leuchtenden Himmelskörper. Das ist alles baryonisch.
Aber das ist nicht alles, oder?
Unüberwindbare Widersprüche, als sie versuchte, das Verhalten dieser sichtbaren Materie zu berechnen.
Und da fing alles an, irgendwie auseinanderzufallen.
Richtig. Der erste Dominostein fiel in den 1930er Jahren durch einen Schweizer Astronomen namens Fritz Zwicky.
Zwicky, genau. Was hat der beobachtet?
Er hat sich riesige Galaxienhaufen angeschaut. Man kann ja die Masse von so einem Haufen berechnen, indem man einfach guckt, wie viel Licht die Sterne da abgeben.
Leuchtet viel, wiegt viel, sozusagen.
Grob gesagt, ja. Und gleichzeitig kann man auch messen, wie schnell sich diese Galaxien dort umeinander bewegen.
Warte mal. Und da die Schwerkraft diese Galaxien zusammenhält, muss die Masse, die man da leuchten sieht, ja stark genug sein, um diese Geschwindigkeiten im Zaum zu halten, richtig?
Exakt.
Das ist quasi wie bei einem Schwarm Bienen, der um so einen Stock kreist. Wenn sie zu schnell fliegen, hauen sie ab, es sei denn, irgendwas hält sie dort.
Der Vergleich passt wirklich perfekt. Zwicky rechnete also diese sichtbare, leuchtende Masse zusammen. Und das Ergebnis war, naja, ein absoluter Schock.
Weil es nicht gepasst hat?
Genau. Die Galaxien bewegten sich viel, viel zu schnell.
Wie viel zu schnell?
Wenn man wirklich nur die sichtbare Materie als Klebstoff annehmen würde, hätten sich diese Galaxienhaufen schon 1 Milliarde Jahre nach ihrer Entstehung komplett auflösen müssen.
Sie hätten einfach in die dunklen Weiten des Alls wegfliegen müssen.
Richtig. Die Fliehkraft war gigantisch. Es gab schlichtweg nicht annähernd genug leuchtende Masse, um die nötige Schwerkraft zu erzeugen, die das alles zusammenhält.
Aber die Haufen sind ja offensichtlich noch da. Wir können sie ja beobachten.
Eben. Und das ist das Verrückte. Dieses Problem wurde dann aber jahrzehntelang weitgehend ignoriert.
Typisch. Einfach wegschauen, wenn die Mathe nicht stimmt.
Bis dann die Astronomin Vera Rubin das Phänomen in den 70er Jahren auf einer ganz anderen Ebene bestätigt hat.
Was hat sie gemacht?
Sie schaute sich nicht ganze Galaxienhaufen an, sondern nur einzelne Spiralgalaxien. Also sowas ähnlich wie unsere Andromeda-Galaxie.
Okay, und was hat sie da gesehen?
Also, in unserem eigenen Sonnensystem gilt ja eine ziemlich eiserne Regel der Schwerkraft. Je weiter ein Planet von der Sonne entfernt ist, desto langsamer bewegt er sich auf seiner Umlaufbahn.
Klar, Merkur rast innen extrem schnell herum und Neptun kriecht ganz außen eher gemütlich vor sich hin.
Genau, weil die Anziehungskraft der Sonne da draußen schwächer ist. Und Rubin ging jetzt davon aus, dass sich die Sterne an den äußeren Rändern einer Spiralgalaxie nach exakt demselben Prinzip verhalten müssten.
Also, dass sie sich deutlich langsamer drehen müssten als die Sterne in diesem extrem dichten galaktischen Zentrum.
Richtig. Das klingt ja auch nach absolutem Basiswissen der Physik.
Ja, eben. Aber lass mich raten, die Natur hat sich mal wieder nicht an dieses Basiswissen gehalten?
Nicht im geringsten. Rubin stellte durch wirklich präzise Analysen fest, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Sterne nach außen hin überhaupt nicht absinkt.
Gar nicht?
Nein. Die Sterne an den äußersten, extrem dünn besiedelten Rändern der Galaxie drehen sich exakt genauso schnell oder manchmal sogar noch minimal schneller als die im extrem dichten Zentrum.
Moment, da verlierst du mich jetzt kurz. Das ist doch so, als würde man auf einem riesigen Karussell stehen, das sich rasend schnell dreht.
Mhm.
Die Leute, die ganz außen am Rand von diesem Karussell stehen, müssten durch die Fliehkraft doch eigentlich sofort wegfliegen.
Richtig, würden sie auch.
Da sie das aber nicht tun, sagt die Astrophysik jetzt einfach, okay, da muss irgendwie eine Art unsichtbarer Kleber sein, der sie festhält.
Sozusagen, ja.
Und das nennt man dann dunkle Materie. Aber ganz ehrlich, warum erfinden wir einfach eine unsichtbare Materie, die wir nicht sehen können, nicht anfassen können und die kein Licht reflektiert, anstatt einfach mal zuzugeben, dass unser grundlegendes Verständnis von Schwerkraft vielleicht falsch ist?
Das ist ein toller Punkt. Und das ist auch genau der intuitive Reflex, den viele Physiker anfangs hatten.
Echt? Weil für mich klingt das nach einem riesigen mathematischen Pflaster, nicht nach einer echten Lösung.
Verstehe ich total. Es gibt in der Tat auch Ansätze, die versuchen, diese Formeln von Newton und Einstein anzupassen, anstatt da einfach neue Materie zu postulieren.
Und warum setzen die sich nicht durch?
Wegen der Menge an fehlender Masse. Das ist das absolut ausschlaggebende Argument. Zwicky und Rubin haben uns gezeigt, dass es hier nicht um ein paar läppische fehlende Prozente geht.
Sondern?
Wir sprechen von einem Verhältnis, bei dem die unsichtbare Materie die sichtbare Materie wirklich massiv dominiert.
Krass.
Und hinzu kommt, dass wir heute sogar beobachten können, wie diese unsichtbare Masse das Licht von dahinterliegenden Galaxien wie eine Art optische Linse krümmt.
Wir sehen also die Schwerkraft der dunklen Materie, obwohl wir die Materie selbst nicht sehen.
Genau. Wir können den gravitativen Abdruck dieses Klebers buchstäblich fotografieren. Die einzige schlüssige Folgerung aus tausenden solcher Messungen ist, dass jede Galaxie in einen gigantischen Halo, eine Art Wolke aus dunkler Materie, eingebettet ist.
Die physikalisch einfach gar nicht mit Licht interagiert.
Exakt. Sie verrät sich ausschließlich durch ihre Schwerkraft.
Das heißt, wir sind quasi nur der kleine leuchtende Staub auf der Windschutzscheibe eines riesigen, unsichtbaren Lastwagens.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Wenn du das hörst, fragst du dich vielleicht, warum das für unseren Alltag eigentlich wichtig ist. Es bedeutet schlichtweg, dass der scheinbar leere Raum um dich herum von einer gravitativen Realität dominiert wird, die wir mit unseren Sinnen überhaupt nicht erfassen können.
So ist es. Wir schwimmen in etwas, das wir nicht sehen.
Aber wenn wir diese dunkle Materie nicht im Teleskop sehen können, müssen wir die Struktur des Universums ja irgendwie anders vermessen.
Richtig.
Wir müssen dafür auf das älteste Licht schauen, das überhaupt existiert, oder?
Ganz genau. Wir betreten hier jetzt den Bereich des kosmischen Mikrowellenhintergrunds. Oft auch einfach als CMBR abgekürzt.
Das ist dieses allererste Licht, richtig?
Ja, das Licht, das sich etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall das allererste Mal frei im Raum bewegen konnte. Damals war das Universum so weit abgekühlt, dass sich erste stabile Atome gebildet haben.
Und wie messen wir das heute?
Mit Instrumenten wie dem Atacama Cosmology Telescope. Wir schauen uns winzige Temperaturunterschiede am Himmel an.
Ah, das sind diese kosmischen Flecken, von denen man oft liest.
Genau. Die warmen und kalten Flecken.
Aber mal ehrlich, wie genau verraten uns jetzt warme und kalte Flecken im ganz frühen Universum, woraus unsere Realität besteht? Du meintest ja vorhin, wir wollen die Mechanismen wirklich verstehen.
Okay, dann stell dir das frühe Universum mal wie einen unfassbar heißen, dichten Ozean aus Plasma vor.
Okay, Plasma habe ich.
In diesem Plasma gab es einen gigantischen, anhaltenden Kampf. Die Schwerkraft der dunklen Materie wollte alles in sich zusammenziehen.
Weil Schwerkraft eben anzieht.
Genau. Aber gleichzeitig hat die extreme Strahlung, also das frühe Licht, einen extremen Druck nach außen ausgeübt und die Materie quasi wieder weggedrückt.
Ah, verstehe.
Dieser permanente Kampf zwischen Anziehung und Abstoßung hat in diesem Plasma buchstäblich Druckwellen erzeugt. Akustische Wellen.
Moment, akustisch. Also wie Schall?
Ja, im Grunde war das wie gigantischer Schall, der sich durch dieses Plasma-Universum bewegt hat.
Verrückt.
Und als das Universum dann plötzlich abkühlte und transparent wurde, sind diese Schallwellen gewissermaßen eingefroren.
Eingefroren im Licht?
Ja, genau. Die Regionen, wo die Materie gerade durch eine solche Schallwelle extrem verdichtet war, blieben als winzige, etwas wärmere Flecken in der Strahlung zurück.
Und wenn wir heute analysieren, wie groß diese Flecken sind, die sind ja am Nachthimmel meistens so etwa einen Grad im Durchmesser, oder?
Richtig.
Dann analysieren wir im Grunde die Resonanz von diesem uralten, antiken Schall.
Völlig korrekt. Du analysierst die Schallwellen des Urknalls.
Das ist wirklich brillant. Das ist ja genauso, wie sich eine Schallwelle unter Wasser komplett anders verhält und anhört als in der Luft.
Exakt.
Die Größe dieser kosmischen Flecken verrät uns also direkt, durch welches Medium sie sich damals bewegt haben. Wir können also genau ablesen, okay, so viel normale Materie war da und so viel dunkle Materie war eben nötig, um genau diese Resonanz zu erzeugen.
Perfekt zusammengefasst. Und sobald man dieses exakte Verhältnis hat, kann man auch die Expansionsrate des Universums berechnen.
Ah, und genau hier schlitterte die Kosmologie doch vor ein paar Jahren in diese riesige Sinnkrise, oder?
Oh ja. Die sogenannte Hubble-Krise.
Was genau war da das Problem?
Naja, wenn die Forscher diese akustischen Wellen im frühen Licht mit Satelliten wie zum Beispiel WMAP analysierten, berechneten sie eine ganz bestimmte Geschwindigkeit für die Ausdehnung des heutigen Universums.
Okay, aber wenn man andere Methoden anwendete, gab es da massive Probleme, richtig?
Riesige Probleme. Die Daten sprachen plötzlich zwei völlig verschiedene Sprachen.
Wie das?
Wenn andere Forscher sich eben nicht dieses ganz frühe Licht angeschaut haben, sondern klassische Messungen im heutigen lokalen Universum gemacht haben, indem sie etwa explodierende Sterne, also Supernovae, beobachteten,
ja,
dann bekamen sie einen signifikant höheren Wert für diese Expansion. Wir sprechen hier von einem 3-Sigma-Unterschied.
Und in der Physik bedeutet das vereinfacht was?
Das bedeutet, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier einfach nur zufällig ein bisschen vermessen haben, liegt bei unter 0,3%.
Uff.
Das ist kein kleiner Rausch im Signal, das ist die schrille Alarmglocke, dass entweder unsere Hightech-Messgeräte alle kaputt sind oder aber unser gesamtes Standardmodell der Physik fehlerhaft ist.
Um das vielleicht mal in unserer Alltagsrealität zu übersetzen. Das ist im Grunde so, als würde man die Geschwindigkeit von einem fahrenden Auto auf der Autobahn auf zwei verschiedene Arten messen.
Mhm.
Einmal berechnest du das Tempo basierend auf der Menge des verbrannten Benzins und kommst, sagen wir mal, auf 100 Kilometer pro Stunde.
Mhm.
Und dann stellst du dich mit einer perfekten Hightech-Radarpistole an den Rand, misst direkt und das verdammte Gerät sagt 150 Kilometer pro Stunde.
Genauso war es.
Beide Methoden sind theoretisch fehlerfrei, aber diese Diskrepanz ist so riesig, dass irgendwo ein fundamentaler Denkfehler vorliegen muss. Wie zur Hölle haben wir uns denn aus dieser Krise befreit?
Die Rettung kam letztendlich durch eine dritte komplett unabhängige Messmethode. Da kam dann die Astronomin Wendy Friedman ins Spiel.
Ah, Friedman. Was hat sie gemacht?
Sie begann, eine ganz spezifische Klasse von Sternen zu untersuchen, den sogenannten Rote Riesenzweig.
Was ist das Besondere an denen?
Das sind Sterne, die am Ende ihres Lebens stehen und eine sehr gut berechenbare maximale Helligkeit erreichen.
Also eine Art Standardkerze im All.
Richtig. Und als sie diese Sterne als kosmische Maßbänder nutzte, lag ihr Ergebnis für die Expansionsrate faszinierenderweise ziemlich genau in der Mitte zwischen diesen beiden extremen Werten.
Sie hat also die Brücke zwischen dem alten Licht und den Supernovae gebaut.
Genau. Und der Kosmologe Bradford Benson hat dazu einen wirklich wunderbaren Gedanken formuliert.
Welchen?
Er sagte, anstatt in Panik zu verfallen, sollten wir uns mal bewusst machen, was hier eigentlich gerade passiert ist. Wir haben Werte aus völlig unterschiedlichen, absolut isolierten astrophysikalischen Phänomenen.
Altes Plasmalicht einerseits?
Und explodierende Sterne oder rote Riesen Milliarden Jahre später andererseits. Und am Ende des Tages stimmen unsere Berechnungen dieser Expansionsrate bis auf 5% überein.
Wahnsinn.
Benson sagt, in der chaotischen Realität der Wissenschaft ist das kein Versagen. Das ist ein absoluter Triumph des menschlichen Verstandes.
Weißt du, das ist eine wirklich sehr tröstliche Perspektive auf die Wissenschaft. Okay, Wendy Friedmans Messungen stabilisieren also unser Verständnis der heutigen Expansionsrate.
Ja.
Das Universum dehnt sich aus und wir wissen jetzt so ungefähr, wie schnell. Aber das führt uns ja direkt in das nächste Paradoxon.
Oh ja.
Wenn wir diesem Expansionsmodell nämlich vertrauen und den Film der kosmischen Geschichte einfach mal rückwärts abspielen, also zurück hin zum Urknall, bricht unsere klassische Physik komplett zusammen. Wir stoßen da auf zwei unüberwindbare Widersprüche, richtig? Ja,
das kann man so sagen, zwei gigantische Kopfschmerzen des Urknalls. Fangen wir mit dem ersten an, dem Horizontproblem.
Erklär mal kurz, was das ist.
Das Horizontproblem ist ein wirklich eklatanter Widerspruch in unseren direkten Beobachtungen. Stell dir vor, wir richten unsere Teleskope 14 Milliarden Lichtjahre in die eine Richtung.
Okay, wir schauen ganz weit nach links.
Genau. Wir messen die Temperatur der Hintergrundstrahlung dort. Und dann drehen wir uns um exakt 180 Grad und schauen 14 Milliarden Lichtjahre in die exakt entgegengesetzte Richtung.
Ganz weit nach rechts.
Und das Verrückte ist, das Universum hat dort draußen, an diesen beiden absolut extremen Rändern, auf den Bruchteil eines Grades genau dieselbe Temperatur.
Gut, das mag auf den ersten Blick logisch klingen, weil ja alles aus demselben Urknall stammt, oder?
Ja, aber der Haken ist die schiere Distanz. Diese beiden Ränder sind ja heute 28 Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt.
Ah, und da die absolute Geschwindigkeitsbegrenzung der Physik das Licht ist?
Hatten diese beiden Enden des Universums niemals, wirklich niemals die Zeit, miteinander physikalische Informationen oder Wärme auszutauschen?
Okay, das ist so, als würden zwei völlig fremde Menschen auf entgegengesetzten Seiten der Erde in völliger Isolation exakt denselben unfassbar komplexen Kuchen backen.
Genau.
Mit exakt denselben Zutaten und bei derselben Temperatur, ohne dass sie jemals auch nur ein einziges Mal das Rezept ausgetauscht haben. Das kann unmöglich ein Zufall sein.
Das ist es ja. Thermodynamik erfordert immer Kontakt. Wenn du einen heißen und einen kalten Tropfen Wasser mischst, entsteht lauwarmes Wasser.
Aber diese Regionen des Universums konnten sich ja nie mischen.
Richtig. Wie konnten sie sich also so perfekt homogenisieren? Und direkt darauf folgt dann gleich das zweite, fast noch absurdere Rätsel.
Das Flachheitsproblem.
Genau. Hier geht es um die Geometrie des Raumes an sich.
Lass uns das kurz präzisieren für alle, die in Mathe nicht ganz vorne saßen. Wir reden hier von euklidischer Geometrie, also der ganz normalen Schulgeometrie, in der die Innenwinkel eines Dreiecks immer 180 Grad ergeben, ja, und zwei parallele Linien sich niemals kreuzen.
Genau diese Geometrie. Messungen, unter anderem des Physikers George Smoot, haben gezeigt, dass unser Universum auf riesigen Skalen exakt dieser flachen Schulgeometrie folgt.
Was wäre denn die Alternative?
Naja, wenn der Raum in sich selbst positiv gekrümmt wäre, wie zum Beispiel die Oberfläche einer Kugel,
dann würden Lichtstrahlen irgendwann zusammenlaufen.
Richtig. Wäre er negativ gekrümmt wie ein Pferdesattel, würden sie auseinanderdriften. Die kosmischen Flecken, die wir vorhin besprochen haben, würden durch so eine Raumkrümmung verzerrt wirken wie durch eine Lupe.
Aber wir messen heute, dass das Universum bis auf einen Teil in 250 perfekt flach ist.
Exakt.
Und das wird doch eigentlich erst dann zum echten Problem, wenn wir die Zeit wieder zurückdrehen, oder?
Genau das ist der springende Punkt. Das Universum dehnt sich ja aus. Jede noch so winzige, anfängliche Krümmung hätte sich im Laufe von Milliarden Jahren extrem drastisch verstärken müssen.
Also damit wir heute, nach all dieser Zeit, ein so flaches Universum messen?
Müssen die Startbedingungen unfassbar präzise gewesen sein. Eine einzige Sekunde nach dem Urknall hätte die Flachheit auf 1 zu 10 hoch 15 genau justiert sein müssen.
Eine 1 mit 15 Nullen?
Wenn wir noch weiter zurückgehen, zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Physik überhaupt erst greift, das ist etwa 10 hoch minus 37 Sekunden nach dem Urknall.
Wow, okay.
Da hätte diese Flachheit eine Präzision von 1 zu 10 hoch 60 haben müssen.
Eine 1 mit 60 Nullen. Wahnsinn. Ich meine, das ist eine Zahl, die für das menschliche Gehirn ja völlig bedeutungslos wird.
Komplett.
Dazu habe ich in unseren Quellen diese super anschauliche Gewehr- und Gans-Analogie gefunden, um das mal greifbar zu machen.
Ah ja, die ist klasse.
Also, wenn du eine Gans über eine weite Bucht schießen willst, also theoretisch natürlich, je weiter die Gans weg ist, desto genauer musst du mit deinem Gewehr zielen.
Richtig, der kleinste Wackler am Abzug.
Genau. Und bei einer Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 60. Das ist so, als würdest du einen Schuss über kosmische Distanzen abgeben und die Gans trotzdem noch millimetergenau am Schnabel treffen. Eine derart perfekte Balancierung der Anfangsbedingungen entbehrt doch einfach jeder statistischen Wahrscheinlichkeit.
Total. Der Theologe John Calvin prägte in einem anderen Kontext mal den wunderbaren Ausspruch »That's the way the mob flops«.
Also so fällt der Mob nun mal. Es ist eben, wie es ist.
Ja. Man könnte also argumentieren, das Universum wurde einfach mit dieser absurden Präzision von 1 zu 10 hoch 60 ins Leben gerufen. Punkt. Friss oder stirb.
Aber die Kosmologie gibt sich mit so einer Antwort natürlich nicht zufrieden, oder?
Natürlich nicht. Wir suchen nach einem kausalen Mechanismus, der diese Perfektion regelrecht erzwingt. Und dieser Mechanismus wurde in den 1980er Jahren formuliert.
Die kosmische Inflation.
Ganz genau.
Die wurde von Alan Guth entwickelt, einem Physiker am MIT. Und die Ironie der Geschichte ist ja, dass er eigentlich nach etwas völlig anderem gesucht hat, als er darauf stieß.
Ja, das ist eine dieser tollen Zufallsgeschichten der Wissenschaft. Guth versuchte eigentlich, das Fehlen von sogenannten magnetischen Monopolen zu erklären.
Magnetische Monopole?
Ja. In der klassischen Urknalltheorie hätten in dieser extremen Hitze des Anfangs gigantische Mengen von Magneten entstehen müssen, die aber nur einen einzigen Pol besitzen, also nur Nord oder nur Süd.
Dazu gibt es doch diesen herrlichen Witz in der Physik-Community, da im Alltag ja jeder normale Magnet, den du durchschneidest, sofort wieder einen Nord- und einen Südpol entwickelt.
Genau.
Scherzte man, man sollte bei der Firma Fisher Scientific, das ist so ein Händler für Laborbedarf, einfach mal anrufen und 5 isolierte Nordpole und 3 Südpole bestellen, nur um zu sehen, wie das Computersystem abstürzt.
Ja, weil es sie eben einfach nicht gibt. Die Realität war, dass niemand jemals auch nur einen einzigen Monopol gefunden hat. Guth rechnete also mathematisch nach, warum das verdammt nochmal so ist.
Und was hat er herausgefunden?
Er postulierte, dass das Universum aus einem fast unvorstellbar kleinen Samen entstand, etwa 10 hoch minus 24 Zentimeter groß.
Okay, unfassbar winzig.
Und in diesem Samen traten durch ganz bestimmte Bedingungen der allgemeinen Relativitätstheorie plötzlich Gravitationsverhältnisse auf, die nicht anziehend, sondern extrem abstoßend wirkten.
Abstoßende Schwerkraft.
Ja. Und in einem Zeitfenster von nur winzigen Sekundenbruchteilen verdoppelte sich die Größe des Universums dadurch hundertfach.
Das ist diese Inflation.
Genau. Es blies sich von einer subatomaren Größe schlagartig auf die Größe einer Murmel auf. Das bedeutet, dass die gesamte Masse und Energie unseres heutigen sichtbaren Universums in einem Volumen zusammengepresst war, das unfassbar viel kleiner war als ein einzelnes Proton.
Okay, aber das ist doch genau der Punkt, an dem die Skepsis bei jedem normal denkenden Menschen einsetzen muss.
Inwiefern?
Ist diese Inflationstheorie nicht einfach das nächste magische Zauberstab-Argument der Physiker? Ich meine, wir haben gigantische Probleme mit dem Horizont und dieser absurden Flachheit.
Mhm.
Und zufällig erfindet ein Physiker dann eine unsichtbare, abstoßende Kraft, die alles in einem absurden Bruchteil einer Sekunde repariert. Das ist doch verdächtig.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und Alan Guth würde dir sofort zustimmen, dass es wahnsinnig frustrierend ist, dass wir bis heute nicht wissen, woraus dieses Inflationsfeld eigentlich bestanden oder was genau es überhaupt ausgelöst hat.
Aber
eine Theorie setzt sich in der harten Wissenschaft nur durch, wenn sie nicht nur ein altes Problem löst, sondern auch Vorhersagen trifft, die wir später in der Realität messen und beweisen können.
Und das tut die Inflation.
Und wie? Sie liefert Antworten auf alle unsere Fragen gleichzeitig.
Okay, gehen wir's durch. Das Horizontproblem?
Ist sofort gelöst, weil vor dieser extremen, überlichtschnellen Expansion alle Teile dieses winzigen Samens extrem eng beieinander lagen.
Sie waren also im Kontakt.
Genau. Sie waren im thermodynamischen Kontakt. Sie hatten alle Zeit der Welt, ihre Temperaturen exakt anzugleichen, bevor der Raum zwischen ihnen brutal auseinandergerissen wurde.
Okay, das leuchtet ein. Und das Flachheitsproblem löst es quasi durch reine brachiale Ausdehnung, richtig?
Exakt.
Da gibt es ja auch dieses hervorragende Gedankenexperiment aus unserer Quelle. Die Ameise auf dem Ballon.
Das ist ein tolles Bild. Erzähl mal.
Also stell dir vor, eine kleine Ameise krabbelt auf einem unaufgeblasenen Luftballon herum. Sie sieht ganz klar, dass der Boden unter ihr stark gekrümmt ist.
Logisch.
Aber wenn dieser Ballon nun in einem Bruchteil einer Sekunde auf die gigantische Größe des Planeten Erde aufgeblasen wird, dann blickt die Ameise um sich und für sie sieht der Horizont plötzlich absolut flach aus.
Perfekt erklärt. Die extrem schnelle, gewaltsame Ausdehnung der Inflation hat die anfängliche, vielleicht sehr chaotische Krümmung des Raums einfach geometrisch glattgezogen.
Und was ist mit den kosmischen Flecken im Mikrowellenhintergrund, von denen wir vorhin gesprochen haben?
Sogar dafür liefert die Inflation die Erklärung. Weißt du, auf der allerkleinsten quantenmechanischen Ebene gibt es kein perfektes Nichts.
Es brodelt immer irgendwie.
Genau, wegen Heisenbergs Unschärferelation. Teilchen poppen ständig aus dem Nichts auf und verschwinden sofort wieder, in diesem sogenannten Quantenschaum.
Okay.
Diese winzigen Fluktuationen, also ganz kleine Dichteunterschiede, existierten eben auch in diesem subatomaren Samen. Als die Inflation dann zuschlug, packte sie diese mikroskopischen Schwankungen und riss sie in Sekundenbruchteilen auf makroskopische, kosmische Maßstäbe auf.
Sie wurden riesig.
Und sie wurden quasi im Raum eingefroren. Und genau diese eingefrorenen Quantenschwankungen wurden später die gravitativen Samen, aus denen dann unsere heutigen Galaxien herangewachsen sind.
Wahnsinn. Und ernst nebenbei war diese Expansion so gewaltig, dass sie auch noch diese magnetischen Monopole, die Guther ursprünglich gesucht hat, extrem im Raum verdünnt hat, weshalb wir heute eben keine mehr finden?
Ein bemerkenswert elegantes Konstrukt, oder?
Absolut. Man schluckt dieses eine verrückte Ereignis ganz am Anfang und plötzlich lösen sich einfach alle physikalischen Knoten in Luft auf.
Ja.
Aber das zwingt uns jetzt noch einen Schritt weiter zu denken. Wenn so ein winziger Samen sich aufblähen und ein komplettes, riesiges Universum erschaffen kann, gibt es dann irgendeinen physikalischen Grund, warum das nur ein einziges Mal passiert sein sollte?
Nein, den gibt es schlichtweg nicht. Wenn wir die Mathematik der Inflation ernst nehmen, überschreiten wir an diesem Punkt unweigerlich die Grenze zur Multiversumstheorie.
Okay, jetzt wird's wild.
Der Gedanke ist simpel. Wenn Inflation einmal gestartet ist, wird sie in verschiedenen Bereichen eines übergeordneten Raumes einfach immer und immer wieder ausgelöst.
Ein endloser Prozess der kosmischen Blasenbildung.
Ganz genau.
Das klingt natürlich wahnsinnig spekulativ. Aber interessanterweise bietet genau dieses Multiversum den absolut einzigen Ausweg aus der wahrscheinlich peinlichsten Vorhersage der gesamten Physikgeschichte.
Oh, du sprichst die dunkle Energie an.
Genau. Lass uns kurz zurück zur dunklen Energie gehen, die ja das Universum heute beschleunigt auseinanderzieht. Wenn man versucht, die Energie dieses scheinbar leeren Raums mathematisch zu berechnen, bricht die Mathematik doch völlig zusammen, oder?
Ja, und wie? Wir sprechen ja von der Berechnung der Vakuumenergie. Wenn Physiker die Energie dieser ganzen Quantenfluktuationen zusammenrechnen, also all jener Teilchen, die im leeren Raum kurz auftauchen und wieder verschwinden,
ja,
dann gehen sie hinab bis zur absoluten physikalischen Auflösungsgrenze, der sogenannten Plancklänge.
Das ist quasi die kleinste mögliche Pixelgröße unserer Realität, richtig? Ab der Raum und Zeit dann ihre Bedeutung verlieren.
Genau, so kann man das sagen. Und wenn man das tut, kommt man auf ein theoretisches Ergebnis für diese dunkle Energie.
Und dieser Wert, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Wert ist 10 hoch 120 mal größer als der Wert, den unsere Satelliten da draufen tatsächlich messen.
Eine 1 mit 120 Nullen. Das ist nicht einfach nur ein kleiner Rechenfehler.
Nein. Es ist die absurdest fehlerhafte Diskrepanz zwischen menschlicher Theorie und physikalischer Realität, die jemals auf einem Stück Papier stand.
Und das Dramatische daran ist ja, der Wert in der echten Realität muss exakt so winzig sein, wie er ist.
Warum?
Wäre die dunkle Energie, die wir heute messen, auch nur ein ganz klein wenig stärker, hätte ihre abstoßende Wirkung alle Materie so brutal schnell auseinandergerissen, dass sich niemals Gaswolken, Sterne oder Planeten hätten bilden können.
Wir wären gar nicht hier.
Nein. Und wäre sie auf der anderen Seite ein klein wenig schwächer, hätte die Schwerkraft der dunklen Materie den Kampf längst gewonnen und das Universum wäre bereits wieder in sich selbst kollabiert.
Also balancieren die physikalischen Gesetze auf einer rasierklingendünnen, fast unmöglichen Kante, die Leben gerade so mit Ach und Krach erlaubt?
Exakt. Der Toleranzrahmen ist verschwindend gering.
Und wie genau rettet uns das Multiversum jetzt aus dieser Sackgasse?
Durch reine Wahrscheinlichkeit. die von der Stringtheorie gestützt wird. Diese mathematische Theorie legt nahe, dass es eben nicht nur eine einzige Art von Universum gibt, sondern etwa 10 hoch 500 mögliche physikalischer Samen.
10 hoch 500?
Das sind unvorstellbar viele Konfigurationen von verschiedenen Naturgesetzen. Und darunter sind mathematisch gesehen gut 10 hoch 380 Samen, deren physikalische Konstanten stabil genug wären, um theoretisch Leben zu ermöglichen.
Weißt du, du musst dir das mal vorstellen. Die Tatsache, dass du, der das hier gerade hört, hier sitzt, atmest und diese Worte hörst, basiert darauf, dass wir in einem kosmischen Lotteriegewinn unter 10 hoch 500 Losen gezogen wurden.
Das ist schwer zu greifen.
Wenn es nur dieses eine einzige Universum gäbe, wäre dieser Zufall so astronomisch klein, dass man ihn wissenschaftlich eigentlich gar nicht akzeptieren könnte. Aber wenn es durch diese endlose Inflation unendlich viele Universen in wirklich allen erdenklichen Variationen gibt, dann greift doch das sogenannte anthropische Prinzip, oder?
Richtig. Oder eben auch das Prinzip der Mittelmäßigkeit genannt. Wir blicken auf unser Universum und wundern uns zutiefst, warum die dunkle Energie und die Flachheit so unfassbar perfekt für uns ausbalanciert sind.
Ja, fast wie für uns gemacht.
Aber die Antwort ist reine Logik. Wir können diese Frage überhaupt nur in exakt dem Universum stellen, das stabil genug war, um uns, die Beobachter, hervorzubringen.
Weil in den unzähligen Billiarden anderen toten, kollabierten oder direkt beim Urknall zerrissenen Universen schlichtweg niemand da ist, um sich diese philosophische Frage zu stellen.
Genau. Wir sind hier, weil wir nur hier sein können.
Und die Überzeugung der Wissenschaftler, dass diese radikalen Theorien von Inflation und Multiversum auch wirklich stimmen, nimmt ja teilweise echt skurrile Züge an.
Oh ja, die wetten.
Ja. Der britische Astrophysiker Martin Rees wittete einmal tatsächlich das Leben seines Hundes darauf, dass die Inflationstheorie korrekt ist.
André Linde, einer der russischen Pioniere dieses Feldes, ging dann noch weiter. Er sagte, er würde sein eigenes Leben darauf wetten.
Und der Nobelpreisträger Steven Weinberg trieb es dann auf die Spitze und meinte, ich wette Martin Rees' Hund und André Lindes Leben.
Ein herrlicher Galgenhumor. Aber trotz all dieser mathematischen Brillanz und dieses Humors bleibt ganz am Ende der Kette immer noch eine philosophische Lücke, die sich nicht einfach so mit Gleichungen schließen lässt.
Welche Lücke meinst du genau?
Die Kosmologen Alex Vilenkin und Dilya Puburov haben das wahnsinnig faszinierend auf den Punkt gebracht. Sie erklären, dass ein Universum durchaus aus dem absoluten physikalischen Nichts entstehen kann.
Durch Quantentunnelung, richtig.
Ja, ein Prozess, bei dem ein Teilchen oder eben ein ganzer winziger Samen eine energetische Barriere überwindet und spontan aus dem Nichts aufpoppt, weil die Wahrscheinlichkeiten auf Quantenebene das eben zulassen.
Okay, das ist schon verrückt genug.
Aber dann stellten sie die alles entscheidende Frage. Dieser Prozess der Entstehung aus dem absoluten Nichts wird von physikalischen Naturgesetzen und Wahrscheinlichkeiten gesteuert.
Ja.
Woher kamen diese Gesetze? Die Vorstellung, dass abstrakte mathematische Gesetze der physischen Existenz von Raum und Materie vorausgehen, also dass das völlige Nichts bereits einem Regelwerk unterworfen ist, das ist, wie Sie schreiben, zutiefst mystifizierend.
Das ist wirklich der perfekte Moment, um unsere tiefgreifende Analyse hier mal zusammenzuführen. Wir sind enorm weit gereist heute.
Das stimmt.
Wir haben gelernt, das Unsichtbare zu vermessen, indem wir die massive Schwerkraft der dunklen Materie beobachtet haben, die unsere leuchtenden Galaxien überhaupt erst zusammenhält.
Wir haben verstanden, wie akustische Druckwellen im frühen Plasma als kosmische Temperaturflecken eingefroren wurden.
Wir haben gesehen, wie dieses Modell der extremen gewaltsamen Inflation die eklatanten Fehler in der Geometrie des Raums repariert hat.
Und am Ende dieser gewaltigen intellektuellen Ausdehnung stehen wir vor der schwindelerregenden Wahrscheinlichkeit, dass unsere gesamte fein abgestimmte Realität vielleicht nur eine glückliche Seifenblase in einem kochenden Ozean eines unendlichen Multiversums ist.
Wahnsinn.
Es ist eine Reise, die wirklich Demut lehrt. Wir verstehen die physikalischen Mechanismen zwar immer besser, aber wir kratzen philosophisch erst an der absoluten Oberfläche.
Gibt es da nicht dieses Zitat von Robert Jastrow?
Ja, der Astronom Robert Jastrow hat diesen Zustand wirklich wunderbar in einem Bild eingefangen. Er schrieb über den streng logischen Wissenschaftler, der sich mühsam Jahrzehnt für Jahrzehnt an den Bergen der Ignoranz abarbeitet.
Mhm.
Er erklimmt den allerhöchsten Gipfel der Unwissenheit. Und genau in dem Moment, in dem er sich mit letzter, verzweifelter Kraft über den finalen Felsen zieht und glaubt, den allerersten, ultimativen Ursprung der Realität entschlüsselt zu haben,
ja,
wird er auf dem Gipfel von einer Gruppe Theologen begrüßt, die dort oben schon seit Jahrhunderten auf ihn warten.
Das ist ein unfassbar starkes Bild. Bevor du da draußen heute Abend rausgehst und vielleicht einen Moment in den unendlichen Nachthimmel schaust, lass mich dir noch einen letzten provokanten Gedanken mitgeben.
Ich bin gespannt.
Wir gehen in unserer Physik ja immer eisern davon aus, dass die abstrakten mathematischen Naturgesetze eine Art ewiges Gerüst sind. Ein starres Regelwerk, das dem Universum schon vor seinem Beginn vorausging und sich nie ändert.
Das ist die Grundannahme, ja.
Aber was, wenn wir uns selbst in diesem allerletzten Punkt irren? Wenn das gesamte Universum sich ausdehnt, abkühlt und fundamentale Phasenübergänge durchmacht? Was, wenn die Naturgesetze selbst gar nicht ewig und starr sind? Was, wenn sich die Regeln der Physik genauso ausdehnen, mutieren und verändern wie das Universum selbst? Während du gerade diese Worte hörst, denk mal darüber nach. Schön, dass du dabei warst.